Wir sind dabei bei einer Predigtreihe. Da ging es um die geistliche Waffenrüstung. Das ist so eine Überschrift aus der Bibel, aus dem Epheserbrief. Und am Ende dieses Briefes zeigt den Paulus seinen Gemeinden in Kleinasien, insbesondere in Ephesus, nochmal eindringlich, was sie durch Jesus zur Verfügung haben. Und sie sollen sich damit sozusagen ausrüsten, wie halt eine Rüstung. Und er spricht dann, warum sie auch von Jesus berufen wurden, eben weil sie dazu berufen sind, in so einer Ausrüstung in dieser Welt hineinzugehen. Sie sollen so wie Jesus unterwegs sein. Denn sein Auftrag, der geht weiter, der ist ja noch nicht fertig. Und so wie Jesus in dieser Welt gelebt hat und sein Leben immer angeschossen wurde, umkämpft war. Also das ging nicht so, dass Jesus kam und alle haben gedacht, toll, toll, Mensch, was der sagt, super, super. Und alle waren dafür, sondern es gab ganz oft Gegnerschaft. Hintenrum, Seite, so Seitenhiebe, alles Mögliche. Bis aus seinem Jüngerkreis heraus in Fragestellung. Und Jesus musste damit irgendwie auch klarkommen. Und Paulus will seinen Leuten sagen oder der Gemeinde sagen, Leute, denkt nicht, wenn ihr in der Welt so durch die Welt geht, dass ihr es anders irgendwie euch anders gehen könnte. Ihr tragt diesen Auftrag weiter. Und ihr werdet auch in einem Kampf drinne stehen, aber ihr könnt in diesem Kampf bestehen. Und jetzt will ich halt nochmal, auch wenn wir das schon mal gehört haben, diesen Text lesen aus Epheser 6. Und wir werden natürlich dann bei einem Vers dann stehen bleiben, den wir heute betrachten. Und ich würde erst kurz den Text lesen, dann gucken wir mal kurz auf ein paar einzelne Bilder vom letzten Mal. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leistet und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Das geht noch weiter, aber da will ich erstmal stehen bleiben, darum soll es uns gehen. Wir gucken noch mal ganz kurz das, was wir bis jetzt uns angeschaut hatten. Das ist so die Ausstattung des römischen Legionärs. Und wir haben gesagt, diese Wahrheit, wenn du als Christ nicht wahr bist, du kannst alles Mögliche machen, aber wenn du nicht wahrhaftig lebst, dann lebst du wie jemand, der nicht sich richtig bewegen kann, der ein wichtiges, ganz zentrales Kriterium also nicht hat, um in dieser Welt zu bestehen und diesen Auftrag von Jesus auszuführen. Gucken wir das nächste an. Da war hier dieser Panzer, dieser Brustpanzer heißt das. Da haben wir oben immer Lateinisch und Paulus vergleicht das mit der Gerechtigkeit. Ja? Wenn in deinem Leben nicht wirklich du weißt, du bist von Jesus gerecht gesprochen, gerecht gemacht, wenn dein Herz nicht weich ist und bewahrt ist und sich nicht von diesen Dingen, die auf es zukommt, verbiegen lässt, wenn du nicht in dieser Gerechtigkeit stehst, wie willst du bestehen? Also wir gucken mal weiter. Und heute, genau das ist die Überschrift, das war das, was die Überschrift war. Und das ist jetzt, worum es heute geht. Also die Mehrzahl von dem Stiefel, Kaligae, heißt das Bereitschaft des Evangeliums. Damit vergleicht das. Paulus, und hier haben wir jetzt unten aus einem Bronzestatue aus der Antike, aus dem Römischen Reich. Da ist so... Das ist noch übrig geblieben von dieser ein Reiterstandbild oder Bronzestatur. Und da seht ihr hinten noch so einen kleinen Sporn dran. Das war so ein Stiefel und das, der da oben rechts, der ist irgendwo in Mainz im Museum. Da gibt es auch ein Museum über Römer. Und jetzt gibt es nochmal ein Bild, das können wir einfliegen lassen. So sehen die von unten aus. Das ist halt so nachgebaut worden. Das waren also nicht einfache Sandalen. Das ist erstmal, reicht schon erstmal. Wir können es aber stehen lassen, das Bild noch. Sondern robuste, feste, trittfeste Schuhwerk. So ein Legionär, der musste ja mit seinen Einheiten durchschnittlich 25 Kilometer täglich mit 30 Kilogramm Gepäck zurücklegen. Und das konnte auch sehr viel größere Distanzen sein. Jetzt mal abgesehen, wenn man auf dem Pferd saß oder mit dem Schiff irgendwo hingefahren wurde, aber wir sehen gleich nochmal eine Karte vom Römischen Reich, das können wir gleich mal gucken. Das Rote ist halt das Römische Reich um das Jahr 50 nach Christus. Dann gibt es natürlich noch andere Völker, die praktisch wie Könige, wie Königreiche regiert wurden, aber das ist halt das große Römische Reich. Und wenn man da von Rom bis nach, sag ich mal, in die Bretagne musste, da konnte man das per Schiff machen, aber wenn man bis zur germanischen Grenze dort, wo die germanischen Stämme lebten, wollte, da ging das nur zu Fuß. Das wurde alles zu Fuß gemacht. Die Armeen haben das Leben im Reich so gut gesichert, dass viele Städte keine Mauern mehr hatten. An den Grenzen wurde natürlich noch erweitert und verteidigt und gekämpft, aber im Inneren herrschte Ruhe, Wohlstand, Sicherheit. Da bekamen die Menschen von dem Krieg nicht mehr viel mit, der eigentlich doch da war. Und deswegen nannte man dieses Ganze das Pax Romana, den Frieden Roms, den römischen Frieden. Und als Paulus seinen Brief schreibt, da liegt er ja selber in Ketten, möglicherweise mit einem Soldaten an der Seite, und irgendwie kommen ihm in dem Sinn so ein Legionär und seine Ausrüstung, die betrachtet ihr, er kommt ihm im Sinn, als Bild für die Gemeinde und ihren Auftrag zu gebrauchen. Und wir können uns fast vorstellen, wir können uns das so vorstellen, die Geschichten hört von diesen endlosen Märschen, denn Paulus war immer einer, der mit den Menschen im Gespräch war. Der hat sich nicht dahingelegt und gedacht, blöder Soldat und was muss ich hier, sondern der hat mit diesen Menschen geredet. Und dann haben sie ihm das Leben erzählt, alles, was sie machen, was sie erlebt haben. Und als Paulus das so gehört hat und diese Stiefel dann so angeschaut hat und die wurden ja gefeiert als die Friedenstruppen Roms, die innen halt den Wohlstand sicherten. Da ging es den Leuten gut. Und dann denkt Paulus sofort an diese Friedensbotschaft, die Christen in diese Welt zu tragen haben und für die er selber mit vollem Einsatz unterwegs war. Und diese Botschaft, die sollte weiterlaufen. Und Paulus denkt, Mensch, das ist doch wirklich passend. Das ist doch ein Bild für uns als Gemeinde. Und so schreibt er das auch rein. Paulus geht es um das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Und das ist viel mehr als nur so ein Auftrag. Im Römerbrief hat Paulus mal gesagt, das ist eine Kraft Gottes, die macht die Menschen selig. Wer mit dieser Kraft umgeht, wer das aufnimmt, wer das dem vertraut, was dort geschehen ist, diese gute Botschaft von Jesus, der erlebt eine Kraft Gottes. Wir haben eben in dieser Geschichte so ein bisschen was gehört. Wie Gott handelt in da, wo Jesus verkündigt wird, wie Menschen verändert werden. Eine Kraft Gottes, verändernde Kraft. Und jetzt möchte der Paulus natürlich sagt, redet hier von der Bereitschaft, also diese Schuhe sind die Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens. Eigentlich steht da gar nicht mehr. Die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Also, wenn man jetzt die Basisbibel liest, da steht ein Versuch, das, sag ich mal, an unser Denken anzupassen, und tragt an euren Füßen die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkünden. Das ist eine Botschaft. Evangelium. Damals war das so, wenn irgendwo Rom einen Sieg errungen hat, dann kam irgendwie ein Bote in die Stadt und dann hat er gesagt, Evangelium! Wir haben gewonnen. Das ist ein ganz allgemeiner Begriff gewesen. Evangelium. Gute Botschaft, gute Nachricht, frohe Nachricht. Wir haben schon wieder gewonnen. Wir sind stark. Paulus geht es, glaube ich, hier jetzt, wenn er sagt von diesen Schuhen, Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Die sollen wir tragen. Geht es um was ganz anderes? Also der sagt jetzt nicht, sei bereit zur Verkündigung, sagt er zuerst mal nicht. sondern er sagt, komm in diese Bereitschaft. Komm in die Bereitschaft, dass das Evangelium dein Herz erfasst, dass das Evangelium dich so froh macht, dass das Evangelium dein Leben erfüllt, dann passiert was. Dass du vom Evangelium erfüllt bist. Also Paulus sagt nicht, geht jetzt und er ist nicht so der Schuhanzieher und der die Einstiegshilfe für die Schuhe, der Schuhlöffel, jetzt endlich komm mal in die Puschen, sondern er sagt, Leute, nehmt euch diese Botschaft vom Evangelium auf euer Herz. Nehmt euch die auf euer Herz. Seid bereit dadurch. Merkt ihr, das ist ein Unterschied. Paulus ist keiner, der so sagt, hier, Leute, jetzt aber, was seid ihr für eine lahme Bande? Sondern lass dein Herz erfüllen von einer Botschaft des Friedens. Vom Evangelium. Wenn das in deinem Herzen drin ist, dann wirst du bereit sein zu gehen. Dann wird das sein. Ich finde das ganz wichtig. Das Evangelium des Friedens, was ist das denn? Jetzt wird es spannend. Das Evangelium des Friedens ist die Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Jesus starb am Kreuz für die Schuld der Welt und er, der gestorben ist und diese Schuld getragen hat, ist auferstanden und erlebt. Das ist das Evangelium des Friedens in ganz kurzer Weise. Und so schreibt Paulus auch vorher im Epheserbrief ganz viel. Jesus hat mit Gott versöhnt, in Kapitel 2. Jesus hat Frieden gemacht. Jesus hat alle Feindschaft, die uns gegen Gott brachte und Gott gegen uns stehen ließ, beseitigt. Er selbst ist unser Friede, steht da im Epheser. Kapitel 2, Abvers 14. Und da steht am Ende, er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Das beschreibt, wenn das unser Herz erfüllt, Friede mit Gott. Ich bin im Frieden. Gott ist mit meinem Leben ganz im Reinen und ich bin ganz im Reinen mit Gott. Und ich habe eine ganz große Nähe zu Gott. Da ist nichts Trennendes. Wenn das mein Herz erfüllt, dann habe ich Schuhe an. Dann habe ich feste Schuhe an, mit denen ich stehen kann. Wenn das mein Herz ausfüllt, dann kann ich etwas bewegen. Sonst wird es schwierig. Ich sage jetzt mal, wenn wir nicht über Gottes Liebe und Versöhnung am Kreuz staunen können, dann sind wir wie Legionäre, die barfuß in den Kampf gehen wollen. Wenn uns das nicht erfüllt, was Jesus getan hat, für uns, stellvertretend, wie wollen wir den Menschen etwas denn sagen? Wie denn? Dann kommen wir nur mit irgendwelchen Gesetzen und irgendwelchen Religionen und irgendwelchen Dingen, die sie tun sollen und Verhaltensmuster, was sie annehmen sollen. Wenn uns das nicht erfüllt, wie denn? Wie soll denn dann was geschehen? Wir werden fallen. Wir schleichen an Stöcken durch unser geistliches Leben, weil unsere Schuhe nicht getaugt haben, weil wir vielleicht nur so ein soziales Evangelium hatten oder nur so ein Evangelium, seid gut und nett zueinander, oder ein politisches Evangelium, weil wir gesagt haben, Leute, wir müssen uns einsetzen für das und das und das und das und wir müssen schauen, dass wir Macht gewinnen und Einfluss gewinnen und dass unsere Interessen ankommen und dann wird diese Welt verändert werden. Das ist ein politisches Evangelium. Das bringt nichts. Nichts. Nichts zum ewigen Leben. Nichts. Viele Christen sind an diesen Stellen mit falschen Schuhen unterwegs. Wirklich. Und genau da, wo es um das Kreuz geht, um Jesus, der stellvertretend für mich stirbt. Und ich habe es überhaupt nicht verdient. Jesus, Gott, kommt in diese Welt und stirbt für mich, damit ich Frieden bekomme aus Versöhnung, weil ein Opfer für mich gebracht wurde. Da machen viele zu. Kann man so von Gott reden? Hat Gott sowas nötig? Kann Vergebung denn nicht einfach so geschehen? Man kann doch einfach sagen, ist doch vergeben. Was soll denn das? Warum muss Jesus leiden, sterben, Blut fließen am Kreuz, ein Lösegeld bezahlt werden? Warum? Viele, viele, viele reden heute so. Der vor einem Jahr verstorbene Theologe Timothy Keller, der hat ein Buch geschrieben, Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte. Also wer, ein sehr intelligenter Mann war das, der hat sich mit dem Evangelium beschäftigt, mit dem Markus-Evangelium, das erste Evangelium. Und er erklärt dort immer diese einzelnen Stellen. Also wer, ich sage, es ist bestimmt ein lohnendes Buch, wer das mal lesen will, ein kluger Mann und ein lohnendes Buch, um sich mal in das Evangelium hineinzudenken. Was ist denn die frohe Botschaft? Was ist das denn? Der sollte das mal lesen. Er hat sich ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mir ein paar Gedanken einfach geklaut, weil ich die gut fand. Also auf diese Fragen, die ich eben gestellt habe, lassen Sie mich die Antwort so anfangen. Jesus musste nicht sterben, obwohl Gott uns liebt, sondern weil Gott uns liebt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Und er musste sterben, weil alle Liebe, die das Leben verändert, die Qualität eines stellvertretenden Opfers hat. Alle Liebe, die das Leben verändert, hat die Qualität eines stellvertretenden Opfers. Menschen sträuben sich so dagegen. Ich muss doch für mich selbst einstehen können oder so. Gibt so Argumente. Jetzt in der IDEA las ich es, da war doch vor einigen Wochen in Berlin, hat ein älterer Mann über 80 Jahre auf dem Fußgängerweg eine 40-jährige Frau mit ihrem Kind überfahren. Die waren tot. Fahrfehler. Und da schrieb ein Theologe darüber, so gegen diese Meinung, Schuld muss man selber mit fertig werden. Wie soll denn der damit fertig werden? Wie denn? Wenn nichts und niemand da ist, der ihm zusprechen kann, ich trage deine Schuld. Ich stehe für das gerade, was du nie mehr gerade machen kannst. Nie mehr. Ich, Gott, stehe für dich ein. Ich trage es. Stellvertretung. Es geht gar nicht anders. Timothy Keller, der belegt das mit ein paar einfachen Lebenserfahrungen und versucht einmal klar zu machen, warum denn? Ich sage es immer so, wenn wir nur nette Leute lieben wollen und sollen, ist es kein Problem. Ich suche mir das immer aus. Wir stehen in der Gefahr, ich gehe nur in eine Sache rein, wo es mir gut geht, wo es mir Spaß macht, wo es mir dient. Ja, da kann ich alle lieben. Alle, die nett zu mir sind, kann ich super lieben. Ich habe kein Problem damit. Und es kostet mich nichts, gar nichts. Ich gehe da nur hin und ich lasse mir das geben von den anderen. Und er sagt, das ist es nicht. Liebe, die da liebt, wo Menschen ganz tief verletzt sind, ganz tief. Da musst du, wenn du reingehst, bereit sein, selbst verletzt zu werden. Da wirst du selbst verletzt. Da musst du, wenn du reingehst, selbst Kraft geben. Da lässt du Kraft. Da bist du nachher fertig, fix und fertig. Das kostet dich Schmerz. Da gehst du in eine Stellvertretung, weil der andere dir das gar nicht geben kann. Aber das ist echte Liebe. Gottes Liebe ist echte Liebe. Der geht in die Stellvertretung. Für dich und für mich. Gott kostet das was. Lieben heißt, sich für diese Menschen opfern. Und er hat ein zweites Beispiel aus der Erziehung, Kinder, Eltern, Kinder, schreibt er, wenn sie nicht einen Großteil ihrer Freiheit und Zeit für diese Kinder opfern, werden aus ihren Kindern keine seelisch gesunden, lebenstüchtigen Menschen. Leider gibt es heute viele Eltern, die zu diesen Mühen nicht bereit sind. Einer wird immer das Opfer bringen. Entweder sie bringen es oder ihre Kinder. Entweder sie nehmen vorübergehend ein Leid auf sich, das ihren Kindern Heil bringt, oder ihre Kinder leiden, für den Rest ihres Lebens und dieses Leiden bringt nur Not und Zerstörung. Das kann man sich angucken. Das kann man nachvollziehen. Das geschieht, wo Kinder gespürt haben, die Eltern geben sich nicht für sie hin. Die Eltern geben es nicht. Jeder, wir sind alle unvollständig, ne? Alle unvollkommen. Darum geht es nicht, hier geht es nicht um perfektes Elterntum. Jeder Elternteil weiß, wo es irgendwo etwas vielleicht nicht geben konnte, aber jedes Kind wird jedes Quäntchen spüren, wo ein Elternteil bereit ist, für dieses Kind sich zu geben. Aufzugeben sogar. Jedes Kind wird das spüren. Und es wird da drin genau das spüren. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Jemand tritt für mich ein. Jemand steht für mich ein. Jemand nimmt mich, obwohl ich so komisch bin. Und genau das erleben wir in dem Kreuz von Jesus Christus. Jesus, der sich stellvertretend für uns gibt. Und wir müssen das verstehen. Und das allein wird unser Leben verändern. Jede echte, das Leben verändernde Liebe ist ein stellvertretendes Opfer. Finde ich einen starken Satz und ich finde ihn richtig. Und darum, wenn das schon so bei uns ist, in unserem Menschenleben, also wenn wir das durchaus nachvollziehen können, wenn wir durchaus sagen können, doch, das stimmt, wie viel mehr gilt das für einen Gott, der Menschen liebt, der in diese Welt kommt, um dieses tiefste und tiefste Urböse in dieser Welt zu überwinden und die Sünde, sie zu vernichten, der sein Leben stellvertretend gibt, damit Menschen sehen, wie Gott sich mit ihnen versöhnen will. Wie Gott Menschen Versöhnung anbietet. Timothy Keller sagt an einer anderen Stelle, Gott hat zwar die Welt an einem Augenblick geschaffen, das war ein wunderbarer Prozess, er schuf sie neu am Kreuz und es war ein furchtbarer Prozess. Also Gott kann nicht einfach sagen, bums, das Böse ist weg. Man kann als Mensch über furchtbare Schuld nicht einfach sagen, ach, Schwamm drüber, ist weg, war nichts, lass uns nicht mehr drüber reden, vergessen wir es doch. Man kann es nicht. Wir haben ja heute so ein sehr gutes Beispiel, wenn wir die Gräueltaten des Dritten Reiches ad acta legen wollen, dann wird zu Recht an ganz vielen Stellen gesagt, das dürfen wir nicht. Das geht nicht. Das dürfen wir nicht. Wir können nicht sagen, lasst uns diese Sache der Geschichte vergessen. Das dürfen wir nicht. Das ist ein so großes Unrecht, das wird nicht, das darf man nicht vergessen. Was sollen wir denn tun? Wenn es keine Stellvertretung gibt. Wir wissen, dass Schuld ein sehr, sehr tiefes etwas ist, was unser Leben prägt. Und wir brauchen den, der sich für unsere Schuld opfert. Sonst gibt es keine Versöhnung und keinen Frieden. Evangelium des Friedens fängt da an, wo wir das ganz tief für uns sehen und dann auch sehen, wer wir selber sind. Wir kommen nicht als Christen, weil wir besser sind. Aber wir halten uns an diesen Jesus, der uns gerecht macht. Und wir reden von diesem Jesus, der uns gerecht macht. Und wir sind bereit, für diesen Jesus in diese Welt zu gehen. Sonst haben wir keine Schuhe an den Füßen. Wir werden nicht stehen. Wir werden nichts bewegen in dieser Welt. Das sagt Paulus. Noch ein Satz von Timothy Keller. Wenn im Zentrum ihrer Weltanschauung ein Mann steht, der für seine Feinde starb, dann werden sie die Gesellschaft, in der sie leben, durch Dienen verändern und nicht durch Macht und Kontrolle. Oft sind wir so genau auf den Trip wie viele Leute, die denken, wir müssen irgendwelche Bündnisse schmieden, wir müssen irgendwelche Sachen machen und dann müssen wir Einfluss gewinnen, was auch Macht, ne? Und dann passiert's. Wir müssen Jesus verkündigen, der am Kreuz starb. Wir müssen Jesus verkündigen, der für jeden, auch für diesen Niki, diesen völlig kaputten, da ist, um ihn und sein Leben heil zu machen. Das müssen wir. Und ich weiß genau, wie oft es gar nicht so einfach ist. Also wichtig ist, beim Evangelium des Friedens, Schuhe der Bereitschaft. Bereitschaft kommt nochmal im 1. Petrus 3, Vers 15. Seid alle Zeit bereit, Rechenschaft zu legen von eurer Hoffnung, die in euch ist. Alle Zeit bereit, sagt der Petrus. Das heißt, ich lebe in der inneren, in diesem inneren, in einer inneren Stellung. Ich lebe in einer inneren Ausrichtung und sage, wow, ist das gut, dass Jesus mich liebt und dass Jesus diesen Menschen liebt. Wow, sollte er es nicht hören? Sollte er nicht etwas davon erfahren? Sollte mich das nicht bewegen? Gäbe es da nicht eine Möglichkeit? Ich merke immer, wie schwierig das so ist. Ich hatte gestern auch hier so ein Verkaufsgespräch. Ich wollte hier was verkaufen, was ich mal gekauft habe und nicht brauche. Und da kam jemand, auch so ganz liebe Leute, irgendwo hier aus Thüringen. Und so, dann merkt man die ganzen Nöte und die ganze Hoffnungslosigkeit, die auch da ist in diesem Leben. Was möchte ich denen denn geben? Was kann ich denen denn geben? Ich habe schon gemerkt, wie schwer es war, so meine Hoffnung auf Gott zum Ausdruck zu bringen und auf Jesus vielleicht einen kleinen Hinweis zu geben. Und ich denke, darum soll es aber gehen. Nur das wird nur dann geschehen, wenn wir in unserem Herzen selber von ganzem Herzen, von diesem Evangelium uns füllen lassen, wie Jesus zu uns steht. Wir kommen zu Menschen als Menschen mit unseren Ecken und Kanten, nichts anderes. Aber wir sollten kommen mit dem, dass Gott Frieden gemacht hat mit uns, uns vergeben hat und dass dieser Frieden allen gilt. Es geht nicht um Pax Romana, sondern es geht um diesen Frieden des Evangeliums, den Frieden von Jesus Christus, den wir brauchen und den andere Menschen brauchen. Dazu möchten wir bereit werden. Dazu lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, du siehst, wie wir manchmal denken, wie wir vielleicht Menschen helfen können oder sie ermutigen können, und uns fehlt ein ganzes Stück selber, ein inneres Festhalten an dir, ein inneres Ausgerichtetsein an dir, eine innere Freude über das, was du in unserem Leben hineinsprichst und gelegt hast, dass du uns vergibst und dass du uns auch hilfst und heilst. Und wir bitten dich sehr, dass doch das wieder neu laut wird in unserem Leben, das, was du getan hast, dass wir das sehen, dass du ein Gott bist, der von Anfang an diesen Plan hat, seinen Frieden durch Jesus Christus in diese Welt zu bringen. Dafür danke ich dir und ich bitte dich, dass das auch unser Leben bewegen kann. Amen.